Guten Morgen zusammen. Ich freue mich jetzt, euch begrüßen zu dürfen, aus meiner Seite nochmal. So, jetzt zu meiner Predigt. Ich freue mich, anzuknüpfen an dem Psalm 23. Und ich merke, das ist wirklich unser Thema. Ich bin mit vielen Leuten im Gespräch, um rauszufinden, wie es euch gerade so geht, was euch gerade beschäftigt. Und die Unterschiede, die könnten kaum größer sein. Die einen erleben es nach wie vor als eine Zeit, wo man sagt, ey, wir genießen es, das Leben ist entschleunigt, erholsam. Aber ich begegne ganz anderen Leuten, die sind richtig platt. Das sind alle zu Hause, da muss man gucken, dass das mit der Schule, mit dem Unterrichten läuft. Dann Arbeit, Homeoffice, zwischendrin einkaufen, kochen, Streit schlichten. Und wenn dann so ein Tag zu Ende ist, boah, da ist man einfach platt. Wieder andere zählen zur Risikogruppe, die sitzen zu Hause und freuen sich auf Kontakt, aber es ist so schwer. Und dann gibt es Jugendliche, denen wirklich einmalige Erlebnisse genommen werden. Ich weiß von einem Freund seiner Tochter, die wäre jetzt 2 Wochen in China auf Schüleraustausch. Dann hätte sie noch eine Woche nach Italien können. Und dann die Abschlussfahrt in Berlin und das ist alles gestrichen. Das kann auch alles nicht mehr nachgeholt werden, sondern das wird ihr genommen. Und das ist schon frustrierend. Dann machen sich andere Sorgen um ihre Gesundheit, um ihre Zukunft mit den Finanzen. Wie wird das alles werden? Man liest ja dann auch in der Zeitung Meldungen, dass Führungskräfte beim Daimler geschult werden, wie man Personal entlässt. Das ist natürlich schwierig, gell? Und so merken wir, ich habe eine riesen Bandbreite an Lebenssituationen, die ich vorfinde, mit unterschiedlichen Herausforderungen und Emotionen. Und die Frage ist, was haben wir jetzt als Christen da für eine Botschaft? Wie kommen wir da eigentlich durch? Und wir predigen jetzt seit letzten Sonntag über Psalm 23. Und ich muss sagen, ich habe dort viel drüber nachgelesen und nachgedacht und ich habe den nochmal ganz, ganz neu verstanden. Das ist ja das Interessante, dieser Psalm ist so geschrieben aus der Sicht eines Schafes. Und der beschreibt David, was er mit Gott erlebt hat, wie sich Gott in seinem Leben gezeigt hat. Und am Ende geht es immer um diese Frage, wie bringt der gute Hirte mich durchs Leben hindurch? Und die Aussage, die David formuliert, ist, er tut das. Der bringt dich durch, der bringt dich durch die Corona-Zeit hindurch. Das ist das große Versprechen Gottes. Und das finden wir aber überall in der Bibel, an verschiedenen Stellen. Das zieht sich durch, das ist Gottes großes Anliegen, dass du ihn kennenlernst, an ihn glaubst und dann erlebst, wie er dich da durchbringt, durchs Leben. Erlebst, wie er dich prägt, wie er dich stark macht, aber auch auffängt. Wie er dir Kraft gibt, dich herausfordert, aber auch tröstet. Und in den nächsten Wochen werden wir noch einiges davon hören. Letzte Woche hat der Matthias angefangen, von dem lebendigen Gott vorzuschwärmen, der es dir zusagt, es wird dir nichts mangeln. Und heute wird's konkreter mit Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Das ist doch ein krasses Bild, oder? Was für ein Bild. Wenn ich den Begriff grüne Aue denke oder höre, dann denke ich eigentlich an den Film Herr der Ringe. Gigantischer Film und da gibt's ein Auenland. Und dieses Auenland, es ist so wunderschön, grün, blühend, satte Weiden, Wiese, Hügel. Ach, schaut's euch selber an. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Film ab.
Thank you.
Fantastisch, oder? Was für ein Ort, das Auenland. Und die Menschen, die dort leben in dem Auenland, ich sage euch, wenn ihr den Film guckt, die zelebrieren das Leben. Die feiern gerne, die essen und trinken für ihr Leben gerne. Und darum geht es jetzt in unserem Psalm auch. Von den grünen, frischen Auen. Essen und Trinken, das sind ja Grundbedürfnisse, die ein Schaf braucht, das auch wir brauchen. Auf gewisse Dinge kann man verzichten, zum Beispiel auf den Haarschnitt. Also seit 6 Wochen waren ja viele nicht mehr beim Friseur, bei manchen ist schon 10 oder 11 Wochen her. Und das sieht man auch, ja. Manche ist ja schon ein bisschen wild zersaust und auch, ich denke, die Mützen werden in nächster Zeit mehr, die Mützenträger mehr werden, weil man bisher nicht zum Friseur konnte. Und ich bin mir sicher, wenn die jetzt am Montag aufmachen, dann wird es vielleicht einen zweiten Shutdown geben, weil die Leute sagen, so kann ich mich nicht mehr zeigen lassen. Hey Leute, wie ich aussehe, Katastrophe. Ja. Aber es geht ja bald wieder los. Also auf den Haarschnitt, da kann man wirklich drauf verzichten, aber essen und trinken, das sind die Grundbedürfnisse für uns Menschen, für unseren Körper, aber auch für unsere Seele. Wir sind ja ganzheitlich geschaffen, da gehören Körper und Seele zusammen. Und dann ist schon so, wenn es einem der Psyche gut geht, dann kann man auch mit vielen körperlichen Einschränkungen wirklich leben und zurechtkommen. Aber Essen, Körper, Nahrung für uns, das braucht man. Und so haben sicherlich viele jetzt auch deshalb Kochen ganz neu entdeckt, haben selber angefangen, Dinge auszuprobieren. Man blieb mir fast nichts anderes übrig. Und dann 6 Wochen Tiefkühlpizza, boah. Aber wenn wir was Gutes essen, dann ist es mehr als Nahrungsaufnahme. Dann ist es auch was für die Seele. Deswegen auch der Sprichwort, ne? Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Weil wir ganzheitliches Wesen sind und Gott weiß das. Und deswegen will er nicht nur, dass unser Körper ernährt wird, dass wir da Nährstoffe haben, sondern dass es auch unserer Seele gut geht. Und natürlich ist die Frage, wie macht er das denn? Wie macht er das? Die Antwort darauf, die finden wir im Neuen Testament. An einer Stelle im zweiten Teil der Bibel, da macht Jesus Christus über sich selber eine unglaubliche Aussage. Ein Bild, das die grünen Auen nochmal bei weitem übertrifft. Und hier kommt wieder Gottes Anliegen raus, wenn er sagt, ich will dich ans Ziel bringen. Das ist mein Herzensanliegen. Beides, der Psalm und dieser Vers, zeigen auch, dass Gott letztlich alles in allem ist. Und es geht ihm darum, in Beziehung mit dir zu leben, damit du versorgt wirst, damit du Kraft bekommst für dein Leben. Und was Jesus sagt, steht in Johannes Kapitel 6, Vers 35. Eins der Ich Bin-Worte, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage, was Jesus uns klar macht. Nicht hungern, nimmer mehr dürsten. Dieses Verneinende, nimmer mehr, wisst ihr, das ist die höchste, die stärkste Verneinung, die es sprachlich überhaupt gibt. Also nein, nimmer mehr, wirklich nicht. Auf keinen Fall, egal was kommt. Zu keiner Zeit, never ever. Das meint Jesus damit. Und er gibt uns damit eine Versorgungsgarantie. Und die ist wirklich unumstößlich. Also keine Rentengarantie à la, na, die Rente ist sicher. Auch keine Beschäftigungsgarantie, wie es der Daimler bis 2029 gegeben hat. Die natürlich mit Corona vielleicht doch ein bisschen wackelt. Aber Gott gibt uns im Psalm 23 und hier in Johannes 6 eine Versorgungsgarantie, die allen äußeren Widrigkeiten standhält. Er garantiert selber dafür, Jesus Christus. Und er gibt uns jetzt 2 Wege, wie wir die in Anspruch nehmen. Wie die in unserem Leben Realität werden. Nämlich das erste, einfach zu Jesus kommen, sagt er. Und das zweite, an ihn glauben. An ihn glauben, zu ihm kommen, an ihn glauben. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an, zu Jesus kommen. Also ich weiß nicht, wie du zu Jesus Christus in deinem Leben gekommen bist. ob du vielleicht überhaupt schon zu ihm gekommen bist. Ich will es noch ein bisschen einfacher machen, die Frage zu beantworten. Ich frage mich ja, was motiviert dich heute Morgen einzuschalten, den Gottesdienst zu gucken? Was erhoffst du dir davon? Hast du vielleicht Fragen? Suchst du nach Antworten? Was für Erwartungen bringst du jetzt mit? Wegen der Unterhaltung, wegen der Abwechslung oder suchst du eine Nahrung für deine Seele? Ich möchte euch gerne sagen, wie es bei mir gekommen ist, dass ich zu Jesus Christus gekommen bin. Ich habe schon früh gemerkt in meinem Leben, da gibt es Menschen, die sind anders. Menschen, die sind ganz normal. Da ist vieles nicht perfekt in ihrem Leben. Aber Krisen, so wie wir sie gerade erleben, die hauen die nicht gleich um. Das waren Menschen, die haben so eine gewisse Gelassenheit. Oder tun es immer noch, strahlen die aus. Gelassenheit, keine Gleichgültigkeit, ist ein großer Unterschied. Und heute würden wir es übersetzen, Gelassenheit, obwohl echt die äußeren Umstände gerade super schwierig sind. Eine Gelassenheit angesichts der Aussicht, dass wir wahrscheinlich alle auf Wohlstand und Luxus in Zukunft verzichten müssen. Oder einen Teil zumindest. Sogar eine Gelassenheit gegenüber dem Virus, also nicht so eine dumme Unvorsichtigkeit, sondern eine Gelassenheit, falls ich mich anstecke, ich bin in Gottes Hand. Gleichzeitig erlebe ich bei ihnen, dass sie mitfühlend sind, mitleidend sind. Ich habe gesehen, wie sie, oder erlebt, wie sie an dieser Gesamtsituation leiden. Und das würde auf unsere Situation bedeuten, leiden mit den Menschen, die nicht das Glück haben, in Deutschland zu leben. Leiden mit den Menschen, die isoliert sind, die alleine sind, die im Altenheim sitzen und keiner kommt gerade. Mitleiden mit denen, die auch Christen sind, in anderen Ländern sind und vielleicht sogar an der Krankheit sterben. Mitleiden mit denen, die so eine unsägliche Angst vor dem Virus haben. Menschen mit dieser Haltung und dieser Ausstrahlung, die haben mich zu Jesus Christus gebracht. Die haben mir gezeigt, wie ein Leben mit Jesus gehen kann. Und in eine gewisse Gelassenheit ausstrahlen, weil sie diesen Hirten kennen, Jesus Christus. Und ich bin so dankbar, weil ich kenne viele von diesem Typus Mensch, die von Jesus geprägt sind und wurden. Und seit Jahren, seit Jahrzehnten diese Auen kennen und von ihm wirklich versorgt werden. In den unterschiedlichen Lebensformen, Herausforderungen ist es ja das Interessante, dass jetzt Jesus sagt, da bin ich da und da spreche ich rein. Und deswegen kommen auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen zu Jesus. Das lesen wir im Neuen Testament. In der Zeit wurde auf dieser Welt in den Evangelien, da kommen Leute zu ihm. Da kommt Nikodemus, ein Intellektueller, der theologische Fragen hat zur Ewigkeit. Der kommt zu Jesus. Da kommt ein Bartimäus und er ist blind. Er möchte einfach, dass Jesus ihn gesund macht. Da ist ein Jairus, der eine todkranke Tochter hat. Und der Jesus bittet sie, gesund zu machen. Und am Ende weckt Jesus sie wieder auf aus dem Tod. Da kommen die Mutter von Johannes und Jakobus und hat eine Frage zur Zukunft ihrer Söhne. Also wir können da schon beobachten, da unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Herausforderungen, die kommen zu Jesus. Genauso wie es heute auch ist. Und er geht ein auf die. Auf jeden Einzelnen in seiner Situation. Bei manchen tut er Wundern, manchen sagt er was zu, andere korrigiert er, hinterfragt sie, aber er fordert auch heraus. Und zwar so, dass es zu der jeweiligen Person passt. Und wer mit Jesus schon eine Weile von euch unterwegs ist, der hat es sicher auch schon erlebt. Wir kommen zu Jesus Christus genau mit den Themen, weil er ist doch die Anlaufstelle. Und das tut man dann, indem man betet zum Beispiel. Oder in der Bibel liest, oder singt, oder einen Spaziergang macht und einfach zu Jesus kommt. Und wann immer wir das tun, dann ist das nicht einfach umsonst, sondern wir verlassen uns auf dieses Versprechen, dass er uns nicht einfach fortschicken wird. Er begegnet uns in der Weise, wie wir es brauchen. Mal stärkt er uns, mal spricht er was Gutes zu. Mal korrigiert er uns, mal fordert er uns heraus, zu Jesus kommen. Das ist der erste Schritt, den er sagt. Komm zu Jesus und erlebe, dass er satt macht. Und dann der zweite Schritt. nämlich das Glauben. An Jesus glauben und erleben, dass er auch deinen Durst stillt. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Trinken ist ja für unser Leben noch wichtiger als Essen. Statistisch betrachtet trinken wir eigentlich alle zu wenig und vor allem natürlich leider auch die Frauen. Und die Folgen von dem Flüssigkeitsmangel, die sind leider gravierend. Ja. Kopfschmerzen, Schwindel, fehlende Konzentrationsfähigkeit. Aber wer regelmäßig trinkt, dem geht's besser. Wer mit seinem Wasserhaushalt zurechtkommt, weil er genug trinkt. Ich habe das vor kurzem bei mir beobachtet beim Fahrradfahren. Wenn ich länger Fahrrad fahre, dann habe ich so einen Trinkrucksack dabei. Der ist relativ praktisch, da ist Wasser drin und hast du so einen Schlauch und da kannst du da relativ regelmäßig unkompliziert trinken. Und mir ist aufgefallen, ich muss nicht mein Wasser mir einteilen und später trinken, sondern ich muss anfangen am Anfang. In der ersten Zeit, wenn ich Fahrrad fahre, regelmäßig und viel trinke. Und wenn ich dort viel Wasser aufgenommen habe, dann kann ich eigentlich lange konzentriert fahren und mich aufs Fahren fokussieren. Und das ist für mich ein gutes Bild geworden. Jesus Christus, der führt mich zum frischen Wasser. Aber ich muss trinken. Und zwar regelmäßig trinken. Und nicht erst dann, wenn ich riesen Durst habe. Und so würde ich auch das Wort Glauben hier sagen. Wenn du zu Jesus Christus gekommen bist und dann die Bibel liest, ne, da muss man da manchmal auch richtig kauen, man muss manche Verse stehen bleiben, durchdenken, wie so ein Schaf sozusagen, wo das Ganze wieder kaut und dann merkst du, da kommt was hinein in meine Seele. Da redet Gott zu mir und ist es, als würde er mich versorgen und prägen. Der wird mich als Mensch dann auch verändern. Wenn ich zu ihm komme, ess und trink im Glaub, was in der Bibel steht, da wird er mein Leben prägen. Dieses täglich was aufnehmen von ihm, das wird mir helfen, durchzukommen durch die Widrigkeiten des Lebens. Das wird mir helfen, Entscheidungen zu treffen. Teilweise schwierige Entscheidungen, die dann einfach da sind, die man oft wenig Zeit hat, wo man nicht lange überlegen kann, wo man sagen muss, das machen wir jetzt so oder so. Ich will euch ein Beispiel aus unserem Erleben erzählen. Bei uns war es auch so vor 2 Wochen. Wir hatten kaum Zeit zum Überlegen, als die Frage kam, würde meine Frau wieder unterrichten? Ab morgen gehen ja die Schulen wieder los für die Neuner und die Zehner. Und sie hat Neuner in Deutsch. Und dann war auch die Frage, würde sie wieder unterrichten? Weil ich bin mit meinem Diabetes-Risikopatient und damit hätte sie die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Wäre natürlich einfacher für uns. Wir haben 2 Kinder zu Hause, die beschult werden müssen. Sie müsste nicht jeden Tag 4-mal die Woche 2 Stunden in die Schule gehen. Aber wir haben gesagt, nein, wir denken, das ist dran, mitzuhelfen, zu unterstützen. Und natürlich wissen wir, dass es für uns auch mehr Herausforderungen bringt, dass ich auch morgens jetzt schauen muss, dass sie ihre Schulsachen erledigen, dass die Motivation der Kinder gar nicht steigt, sondern eher abnimmt, dass ich vielleicht abends mehr arbeiten muss oder mittags unsere Sachen erledigen, dass wir beide Zeitfenster finden. Und ich hoffe, wir finden einen guten Weg. Aber hängt auch dran, dass wir eigentlich darauf verlassen, dass es klappt. Weil wir wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns die Kraft gibt, die Dinge zu erledigen. Weil wir wissen, der kümmert sich um uns, der versorgt uns. Und wir haben einen richtigen Frieden drüber, weil wir das so viele Jahre schon erlebt haben. Zu Jesus kommen, an ihn glauben, das ist der erste aktive Schritt. Etwas, was ich tun muss. Jeder Einzelne, aber auch als Familie. Gemeinsam Zeit haben, die Bibel zu lesen, zu beten, uns auf ihn einzulassen. Darauf vertrauen, dass er uns gut führt, dass er versorgt. Und das Folgende ist, das weiß man ja eigentlich. Also wenn man mit Jesus ein paar Jahre unterwegs ist, dann weiß man eigentlich, dass es gut meint, dass er gut führt, dass er gut versorgt. Und trotzdem muss man immer wieder mal erinnert werden, motiviert werden. Und mir ist das an einem Beispiel letzte Woche so deutlich geworden. In Deutschland hat er im Frühjahr angekündigt, 50 Flüchtlinge aus den griechischen Lagern zu holen und hier aufzunehmen. Am 18. April sind dann 47 Kinder in Deutschland gelandet. Da war eine große Meldung in der Tagesschau. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Also meine ersten Gedanken waren, 47 Kinder. Bei hunderten Kindern im Lager, das ist ja gar nichts. Das ist so ein symbolisches Ding, oder? Und da kam am 16. April ein Interview mit Gerald Kraus, Migrationsforscher, auf SWR 1 Leute. Und ihr wurde die Frage gestellt, warum kommen denn so wenig Kinder? Wir hätten doch viel mehr Kapazität in Deutschland. Und seine Antwort hat gelautet, das ist enorm schwer, die Kinder aus den Lagern zu holen. Da gehst du nicht hin und packst die einfach ein, sondern die müssen freiwillig mitgehen. Das ist unglaublich schwer, dass sie sich auf eine völlig neue Welt einlassen. Die sind misstrauisch, die wissen nicht, was auf sie zukommt. Die kennen sich da aus, die haben Bezugspersonen, die haben sich, obwohl die Zustände so schrecklich sind, da zurechtgefunden. Die haben nicht so diese Bilder wie wir, ne, diese schrecklichen Zustände, dann wissen wir, wie es in Deutschland sein wird. Nein, das kennen die noch nicht. Und so müssen die mühsam überzeugt werden, dass sie mitgehen. Und bei 47 ist gelungen. Und ich dachte, ja, so kommt es mir vor in der Bibel. So kommt mir auch der Psalm 23 vor. Ein Gott, der sagt, hey, ich will euch motivieren. Ich will Vertrauen schaffen, dass ihr euch auf mich einlasst, dass ihr zu mir kommt, dass ihr mir glaubt. Ihr müsst euch genauso drauf einlassen, auf meine Versprechen. Und es kann für uns je nachdem schon auch ein großer Schritt sein. Ich möchte euch aber ermutigen, den Schritt zu gehen und heute vielleicht den Sonntag auch dafür zu nutzen. Es ist ja die Chance, Jesus als Versorgungsgarant neu kennenzulernen. Und wie macht man das? Ein paar konkrete Ideen. Setzt euch doch heute als Familie zusammen und redet mal ehrlich offen, wie es euch gerade geht. Was gerade jeder so empfindet. Und wer sich in der Bibel ausfällt, dem fallen dann vielleicht Texte ein, die genau in die Situation reinsprechen. Dann packt die aus, die Bibel, und lest sie euch gegenseitig vor. Oder lest im Psalm 23, tauscht euch mal drüber aus, wo hat Jesus euch Kraft gegeben? Physische, aber auch psychische Kraft. Betet gemeinsam für die neue Woche. Für all die Herausforderungen, die da sind. Vielleicht hast du schon Bauchschmerzen, wenn du an morgen denkst, hey, morgen geht's wieder los. Morgen müssen die ihre Aufgaben machen, die Kinder. Boah, ich muss sie motivieren. Bete doch dafür, dass es besser wird und glaub, dass Jesus da was tut, dass euch das wirklich überrascht. Fang morgens vielleicht gemeinsam an, für den Tag zu beten, ein Wunder zu erwarten, dass das einfach wird, dass ihr euch morgen durchbringt. Komm zu Jesus, bitte ihn für deine Finanzen, dass das auch wird. Komm zu Jesus als Student, wenn du morgen wieder Vorlesung hast, 8 Stunden Online-Vorlesung. Und es ist viel komplizierter, da dran zu bleiben und sich zu konzentrieren, als wärst du im Saal, im Vorlesungssaal. Komm zu Jesus und bitte ihn in deiner Einsamkeit, dass er dich aufmuntert. Zeigt einander, zeigt euren Kindern, wie man zu Jesus Christus kommt, an ihm glaubt, wie man diese grüne Auen sozusagen abgrast. Denn die Erfahrung zeigt, Jesus Christus ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und ich will jetzt tun, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ich möchte jetzt mit dem reden, der von sich sagt, ich versorge euch. Und ich lade euch jetzt ein, eure Augen zu schließen, so zur Ruhe zu kommen, ihr Gedanken jetzt an Gott, an Jesus Christus zu denken und das einfach mitzubeten, was ich jetzt hier laut vorbete. Jesus Christus, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich kennen darf, dass wir dich kennen dürfen, dass wir von dir wissen, dem Versorgungsgarant. Und ich danke dir, dass du uns auf dich hinweist, auf deine Möglichkeiten. Und du siehst die Herausforderungen, die jetzt da sind. Ich bitte dich, dass wir ernährt werden von dir. Dass wir Kraft bekommen für den morgigen Tag, für die nächste Woche. Ich bitte dich für den Schulstart, dass das morgen auch gut wird und klappt. Und dass da keine neue Infektionswelle damit losgetreten wird. Ich bitte dich für die Schüler und Lehrer, dass sie sich da schnell zurechtfinden in dieser neuen Unterrichtsweise. Wir bitten dich für die Kleinen, aber dass sie auch bald wieder Freunde treffen dürfen, Beziehungen wieder pflegen dürfen, Jesus. Wir bitten dich für die Politiker, die gerade wirklich so Unglaubliches leisten, dass sie Kraft bekommen, dass sie wirklich die richtigen Entscheidungen treffen und dass sie gesund bleiben. Wir bitten dich für alle, die auf Intensiv liegen, Herr Jesus, sei bei ihnen, dass sie wieder gesund werden dürfen. Und bei all denen, die kaum zu Hause rauskommen, begegne ihnen auf eine unglaublich wunderbare Weise, Herr. Und es gäbe so vieles, was wir noch zu sagen haben. Ich danke dir, dass wir wissen, du weißt alles und da geben wir dir jetzt alles hin. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.